Ich habe uns einen Bibelvers mitgebracht, den schmeißen wir mal an die Wand. Aus dem Buch Jesaja, Kapitel 9, Vers 2. Du weckst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Vor dir freut man sich, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Also ich wäre so gerne mal bei einem Erntefest im Alten Testament dabei gewesen, wenn das Volk Israel die Ernte einbrachte, Weizen, Weinernte, Granatäpfel und was für ein jubelndes Fest es war, davon spricht die Bibel immer wieder und auch die Kulturgeschichte. Das Laubhüttenfest, das Erntefest dauerte 7 Tage, muss man sich mal vorstellen. Wie füllt man solche Tage? Mit Freude, mit Dankbarkeit. Und da ist jetzt ja nicht nur von einer tiefen, inneren, verborgenen Freude die Rede, sondern eine Freude, die von innen kommt und sich dann auch laut bekundet. Jubel, große Freude. Und es täte der ganzen Welt nicht schaden, wenn die Christen ein wenig mehr Freude zeigen würden und nicht Angst hätten, dass es zu laut ist, wenn man den Herrn preist oder ihm dankt und sich einfach von ganzem Herzen freut. Ernte und Freude, das hängt natürlich eng zusammen. Jeder Landwirt kennt das und auch in meinem Leben spielt das eine große Rolle. Es soll ein wenig und der Zeit gemäß, wir haben nicht zu viel Zeit, um Freude gehen. Und natürlich gibt es Zeiten des Lachens, der Freude und es gibt auch Zeiten des Weinens, der Trauer. Und es gibt auch Menschen unter uns, die psychisch erkrankt sind. Da formuliert sich dieses Thema Freude nochmal ganz anders. Ich glaube, das wissen wir auch alle. Aber mir geht es einfach so um eine grobe Linie. Und da finde ich wirklich, dass wir Christen uns zu wenig freuen. Und ich schließe mich damit ein. Ich glaube, manchmal gleichen wir einem Trauertross, der durchs Leben und durch die Straßen zieht. Und das gar nicht mal mit böser Absicht, sondern manchmal, weil wir einfach vergessen haben, uns zu freuen. Und man kann sich da wirklich dran gewöhnen und es schleift sich so richtig ins Leben ein. Es ist schwer, es ist mühsam, es ist ein bisschen trostlos, ein bisschen fade mit ein paar Höhepunkten. Aber irgendwie ins Große und Ganzen gesehen, muss ich ehrlich sagen, wenn ich in den Spiegel schaue und auch wenn ich euch anschaue, Sonntag für Sonntag und wann auch immer, es ist zu wenig Freude. Bin ich jetzt oberflächlich, wie manche denken? Nein, bin ich nicht. Ich hoffe, ich bin biblisch. Es ist mir zu wenig Freude oder Fröhlichkeit. Fröhlichkeit geht mehr in Richtung gut gelaunt sein. In der Bibel ist über 500 Mal davon die Rede, dass sich Menschen freuen oder freuen sollen. Über 500 Mal. Also es wäre wirklich kein Nebenthema. Und es gibt so 2 Hühner in unserem Hühnerstall. Auf die müssen wir ganz besonders achten, weil der Fuchs drumherum schleicht und sie schnappen will. Oder der Adler und Habicht von oben sie catchen will. Und diese beiden Hühner, auf die wir ganz stark aufpassen müssen, heißen Friede und Freude. In unserem Herzen. Und wie schnell verlieren wir diese beiden Hühner? Wollen sie selbst davon flattern oder werden sie gecatcht vom Habicht oder vom Fuchs? Aber ich glaube, wir sind uns einig, ein Leben ohne Freude und ohne Fröhlichkeit ist ein trauriges Leben. Und das steht dir und mir nicht gut an, weil wir endlos viel Grund haben, uns zu freuen und weil wir es immer wieder neu entdecken müssen und es uns nicht verdunkeln lassen sollen durch die kleinen Flecken, die schwarzen Flecke, die überall halt im Leben auf dieser Welt auch mit dranhängen. Ich bin der Überzeugung, dass ihr Eltern es euren Kindern schuldet, dass ihr euch freut. Es gibt so trostlose, traurige Elternhäuser, ich sage das nicht von oben herab, wo keine Atmosphäre der Freude ist. Wenn ich jetzt sagen würde, eine Schande für Christen, würde ich Menschen Unrecht tun. Das Es gibt verschiedene Lebensführungen, aber es gibt so viele trostlose und freudlose Familien und Elternhäuser, wo keine Freude, keine Atmosphäre der Freude ist. Kein Humor und kein Lachen, wenig Späße, keine Fröhlichkeit, morgens schon muffelig am Tisch und so zieht sich's durch den Tag und durchs ganze Jahr hindurch. Oh, ihr Eltern schuldet, und wie ihr dazu kommt, aber ihr schuldet euren Kindern Freude und eine Atmosphäre der Freude zu Hause. Und ihr Lehrer übrigens, ihr schuldet euren Schülern Freude. Das ist so. Weil es ein wichtiger Moment ist, weil es ein wichtiges Thema ist. Ja, wir schulden sogar dem lebendigen Gott Freude. Denn die höchste Ehre und das größte Gotteslob, das es überhaupt geben kann, ist die Freude an Gott. Wenn ich mich an Gott freue, wenn ich mich an Jesus freue, dann muss ich gar nicht mehr sagen, Herr, ich lobe dich, du bist toll, irgendwas. Also das ist ja das Ergebnis all dessen. Wenn ich mich an Gott freue, ist es das höchste Lob. Wenn ich mich an meine Frau freue, und ich freue mich oft an meine Frau, wenn ich manchmal so nach dem Büro morgens hier so um 12 zu Fuß nach Hause gehe, ungefähr eine Stunde, das ist für den Bauch getan, dann freue ich mich immer, wenn ich dem Haus näher komme. Und ich freue mich wirklich auf meine Frau und auch auf das schöne Mittagessen, das gehört dazu. Aber es ist doch das höchste Lob für meine Frau, dass ich mich über meine Frau freue. Ist so das höchste Lob für meine Kinder, wenn ich mich über meine Kinder freue. Und wenn Kinder sich über Eltern freuen, wäre auch nicht schlecht. Freude ist so wichtig. Jetzt sagt der eine, ja, du hast gut reden. Wenn du wüsstest, wie viele Probleme, wie viel Not und Leid. Liebe Leute, in der Bibel ist sogar von einer Freude im Leide die Rede. Dass es sogar eine Freude geben kann, und die mag dann tatsächlich etwas stiller sein, eine Freude geben kann, trotz Probleme, trotz Not, Sorgen, Ängste, eine Freude im Leid, die Jesus schenken kann. Wenn ich eben auch nahe bei ihm bin und wenn ich mich von ihm füllen lasse. Freude, also ich wünsche mir das für mich selbst und ich wünsche mir das für uns, dass man uns auch ein Stück an der Freude erkennen kann. Und an der Fröhlichkeit erkennen kann, denn wir haben allen Grund dazu. Wir haben, das reicht jetzt tatsächlich nicht, es gibt, wenn man mal so die Bibel durchschaut, es gibt so viele Gründe, die in der Bibel genannt werden und wo dann von Freude die Rede ist. Also zum Beispiel Freude über und durch gutes Essen und Trinken. Wenn man es genießt, wenn man es wahrnimmt, wenn man dafür dankbar ist. Eine tolle Freude, die Gaumenfreude, Gott gegeben. Freude über die Schöpfung, über die Natur, wieder staunen über den tollen Mond, über die Sterne, über die Blumen, über die Wiesen, über die Rehe und Hasen, all diese Dinge. Es heißt auch mal in der Bibel, wer all diese Werke erforscht, gewinnt Freude in seinem Herzen. Freude über Erfolge, klar, logisch. Wenn eine Mauer eingeweiht wurde und es geschafft war endlich, wenn wir unsere Arbeit geschafft haben, wenn wir vielleicht Dinge in unserem Leben besiegt haben, die uns geschädigt haben und so weiter. Halt. Freude über Kinder, über Menschen. An dem Punkt möchte ich noch festhalten, einen kleinen Augenblick. Feste. In der Bibel, im Alten Testament, auch im Neuen Testament, spielen Feste eine ganz, ganz große Rolle. Und das muss ich mir selber am meisten sagen, denn eigentlich feiere ich nicht so gern. Gehe lieber durch den Wald und spring darum. Eigentlich feiere ich nicht so gern, aber man muss sich das auch mal sagen lassen. Feste spielen eine ganz, ganz bedeutende Rolle, wenn es um Freude geht. Zum Beispiel im 5. Buch Mose ist 8-mal oder 9-mal davon die Rede, wenn es um Feste geht, die auch im Zusammenhang des Tempels stehen, heißt es 8 oder 9-mal, sei fröhlich, wenn du zum Herrn kommst. Oder sei fröhlich vor dem Herrn. Und dann ist von diesen Festen die Rede. Von dem Passafest, wo Israel an die Befreiung aus Ägypten, an die Befreiung denkt. Und sie feiern es. Und sie freuen und jubeln und danken Gott. Wie ich schon sagte, das Laubhüttenfest, das Erntefest. Eine Woche lang Freude und Jubel. Das Yom Kippur-Fest oder das Neujahrsfest oder das Shavuot-Fest. Israel hat ganz viele Feste verteilt über das Jahr, an denen sie sich besonders freuen und sich erinnern und Gott danken. Und diese Freude nimmt man mit in den Alltag. Das ist zutiefst menschlich, Aber da kommt Göttliches und Menschliches zusammen. Wir Menschen brauchen es so. Und die Christenheit, die hat gut daran getan, dass sie in dieser Tradition weitergegangen ist und genauso auch Feste geschaffen hat, an denen man sich besonders freut und gedenkt. Weihnachten, ne? Wo wir feiern und uns freuen, dass Jesus in diese Welt gekommen ist, der Retter. Es ist eine arme Christenheit, wenn man diese Feste entkleidet, wenn man sie gnostisch, nüchtern dahin zelebriert, ohne was für Augen, für die Nase, ohne sich zu freuen, vielleicht ein schönes Essen, all diese Dinge. Es ist eine arme Christenheit, die in diese Richtung wächst. Man fühlt sich geistlich und geistlicher als die vorige Christenheit, aber am Ende ist man bettelarm und hat Weihnachten ein Stück Eisen liegen. Davon kann niemand warm und satt und werden. Nur in Gedanken, so ist die Bibel nicht. Wir sollen feiern, wir sollen uns freuen, wir sollen ein Fest machen. Eltern müssen das Zuhause schmücken für ihre Kinder. Eine Gemeinde muss sich überlegen, wie ein Festcharakter hineinkommt, bestimmt von der Freude. Oder denken wir an Ostern, welch ein jubelndes Fest es sein könnte, sollte und manchmal ist. Jesus ist auferstanden von den Toten, der Tod ist besiegt. Wie kann man das feiern? Viele sagen, das ganze Jahr über gilt, Jesus ist auferstanden. Das ganze Jahr über gilt, er ist in die Welt gekommen. Natürlich gilt das ganze Jahr. Das weiß Gott doch auch. Und trotzdem brauchen wir Höhepunkte, brauchen wir Feste der Freude und der Dankbarkeit, dass Herz und Leib ergriffen werden. Und heute unser Erntedankfest, wir können ja nicht so richtig wegen den Hygienemaßnahmen. Anita hat das hier toll gestaltet, ein bisschen was für die Augen. Das ist auch sehr wichtig. Danke an dieser Stelle. Aber eigentlich müsste ein Festmahl draußen sein, wo jeder was mitbringt, wo wir feiern und uns freuen und Gott die Ehre geben. Die Freude an Gott und dessen, was er uns schenkt, ist das höchste Lob. Und es gibt noch mehr Feste. Und sie zu gestalten, also ein ganz wichtiger Punkt, Freude über und durch, unterschätzt das nicht. Werdet keine Gnostiker, ne? Sondern bleibt biblisch. Macht euch Gedanken in euren Familien, dass es Unterbrechungen gibt. Auch der Sonntag sollte eine Unterbrechung sein. Wenn man mal sieht, wie die Juden heute den Sabbat feiern, mit welcher Festlichkeit, mit welcher Andersartigkeit. Und auch Rituale sind dabei, aber von Herzen. Sollten auch wir uns überlegen, wie kriegen wir Unterbrechungen, die der Freude dienen. Sonst wird alles so einerlei und grau und datteldau. Am Ende hat man nicht gewonnen, sondern verloren. Freude muss man sich manchmal befehlen. Paulus sagt, freut euch in dem Herrn alle Wege. Noch einmal sage ich euch, freut euch. Und im Psalm heißt es manchmal, ich will mich des Herrn freuen und fröhlich sein in meinem Gott. Also man muss auch wollen und neu entdecken und diese Freude ergreifen und mit mehr Fröhlichkeit und mit mehr Freude durchs Leben gehen. Ich möchte noch in einem letzten Abschnitt, genau, hier noch Gottes Wort erwähnen im Alten Testament. Ich freue mich über dein Wort, wie jemand, der eine fette Beute macht. Und Jeremia sagt, dein Wort ist meine Speise, so oft ich es empfing, und meines Herzens Freude. Freudenkiller noch ganz kurz. Also da gehe ich jetzt mal nicht drauf ein, deswegen in Klammer. Es ist ein total wichtiges, großes Thema, aber nicht geeignet für eine kurze Predigt. Angst und Sorgen trüben natürlich Freude. Und hier braucht man manchmal auch Hilfe oder jemand an der Seite, der ein bisschen abnimmt. Ich möchte aber so ein paar Dinge nennen. Ein Freudenkiller ist Anspruch oder zu hohes Anspruchsdenken. In einer perfektionierten Welt, in einer klinisch reinen und perfektionierten Welt, wo man technisch immer mehr verbessern kann, wo man immer mehr optimieren kann, wo Bilder perfekt an der Wand sein müssen, wo auch Menschen allmählich perfekt aussehen müssen und das Essen perfekt sein muss. In so einer perfekten Welt kriegt man so ein hohes Anspruchsdenken, dass wenn in einem Lied Herz mit kleinem H statt großem H geschrieben wird, manche schon ein Problem bekommen und die Freude weg ist. Wer ein zu hohes Anspruchsdenken hat, kann sich nicht freuen, weil immer irgendwas nicht stimmt und weil immer irgendwas noch besser und perfekter sein könnte. Schraub doch mal runter lernt von den Afrikanern, über was die sich alles freuen können. Und es ist nicht mit Glitzer und Katalog. Vergleichen und Neid ist ein Freudenkiller. Wenn man die eigenen Kinder mit den Kindern der anderen vergleicht, das eigene Aussehen mit dem Aussehen anderer, das eigene Einkommen und Auto mit dem der anderen, dann ist das, wo man eigentlich dankbar war, worüber man sich freute, anfänglich auf einmal zerknittert und nicht mehr so schön. Und die Freude verschwindet. Und ich glaube, ein Mittel gegen Vergleichen und Neid ist, dass ich für das, was der andere hat und ist, danke. Sieht jemand wunderschön aus, sage ich dir, Herr, der hast du echt schön gemacht, danke. Hat jemand wohlgeratene Kinder, Herr, ich danke dir für die Kinder von XYZ. Kauft sich jemand ein neues Auto, Herr, ich danke dir, dass er sich das leisten kann. Das muss man sich gebieten. Und man wird bewahrt vor Neid und vor Freudlosigkeit und vor Undankbarkeit. Und andererseits ganz neu anfangen, für das zu danken, was wir haben. Fehlende Vergebung wollte ich mit reinnehmen, weil das ist wirklich ein massiver Killer, wenn ich mit schlechtem Gewissen rumlaufe, wenn ich Schuld in meinem Leben trage, wenn ich nicht versöhnt bin. Das Erste, was verschwindet, ist Friede und dann Freude. Deswegen achtet darauf, dass ihr in der Vergebung Gottes lebt, vielleicht täglich. Achtet aber auch darauf, dass ihr anderen vergebt, sonst handelt ihr euch ein geistliches Krebsgeschwür ein und es wird euch zerfressen und die Freude ist weg. Kommt zu Jesus mit eurer Schuld. Und dann wollte ich das nennen. Jetzt denkt ihr sicher ja wieder mal ein Spielverderber. Werner hat er ja schon manches Mal gesagt. Also ich kenne mich selbst, meine Familie, und ich kenne auch viele Menschen. Und ich behaupte, dass das vielleicht der Freudenkiller Nummer eins ist. Und auch vielleicht ein Grund ist, warum die Christenheit in der westlichen Welt so, ich behaupte mal, nach meiner Einschätzung, so freudlos dahin lebt. Ich glaube, dass es wirklich am Medienkonsum liegt. Ja, Medien sind wichtig. Und sie sind nützlich, das wissen wir alle. Und wir machen das auch, ich auch. Aber es gibt eben einen Medienkonsum, der eine Leere zurücklässt, der in die Passivität hineinführt, der jegliche Kreativität erstickt. Man schaut Videos und YouTubes und alles Mögliche, manchmal endlos und kommt kaum von weg abends. Und zurückbleibt, man denkt, man hat das und hat in Wirklichkeit gar nichts. Außer, dass man Trägheit, Passivität und Kreativitätslosigkeit, heißt das so? Kreativitätslosigkeit erntet. Das hat man davon. Und deswegen, übermäßiger Medienkonsum macht freudlos. Stumpft ab. Was kann er noch vom Hocker reißen im wirklichen Leben, wenn in diesem virtuellen Leben alles schon bis dahin gesteigert ist? Und deswegen, prüf das mal vor Gott. Wie ist dein Medienkonsum? Prüf mal, welche Clips und Filme du dir anschaust. Das war eine komische Anweisung. Würde Jesus das auch anschauen? Wir wissen es natürlich nicht. Aber ich glaube, jeder spürt selber, ob Jesus neben ihm sitzen könnte, bei dem, was er anschaut. Und diese 4 Stunden im Durchschnitt in Deutschland, wo man dann da dranhängt, hinterlässt eine große Langeweile in Bezug auf die wirklichen Ereignisse, und hinterlässt eine Kreativitätslosigkeit und eine Freudlosigkeit. Also in Offenbarung 13, da ist von dem Antichristen die Rede und von dem falschen Propheten. Und in Offenbarung 13 wird gesagt, der falsche Prophet macht, dass das Bild des Antichristen reden kann, also sich bewegen kann und reden kann. Und jetzt bin ich wahrscheinlich ganz dumm, aber ich denke da immer an Bildschirm, Fernsehen, Internet, Filme. Ich weiß auch nicht, was ich da sonst denken sollte. Kann auch daneben sein. Ist erstmal kein Problem. Aber dann heißt es, der falsche Prophet macht, dass die Menschen dieses Bild anbeten. Und das ist der Punkt. Man kann Medien konsumieren, gebrauchen zum Segen, aber man kann abhängig werden, um seelisch aufgebaut zu werden, um Langeweile zu überbrücken. nicht mehr den Ausknopfschalter finden. Und in dem Moment geht es Richtung Gott, Götze und Anbetung. Und da muss einem irgendwo auch die Glocke da oben läuten. Muss sagen, ist vielleicht Serien gucken. Die sind ja so aufgebaut, dass sie nie zu Ende kommen. Und am Ende war es dann auch nichts. Ist endlos Serien gucken, endlos Videoclips, endlos Filme oder durchchatten überall hin ständig. Ist es für mich zu einem Gott geworden, der mich glücklich machen soll, der mich befriedigen soll, der überbrücken soll und mich aus den Sorgen des wirklichen Lebens entheben soll, dann wird es zur Anbetung. Und hier zu sagen, nein, das will ich nicht. Und ich will vielleicht mal als erstes ein Stück fasten, mal keine Serien, mal einen Monat, mal schauen, was es mit mir macht. Und ich könnte garantieren, dass vielleicht mehr Freude in dein Leben einziehen würde. Freudenkiller gibt es sicher viele. Den Vers möchte ich uns noch sagen, weil da von einer Freude die Rede ist, die uns auch keiner nehmen kann, die auch im Leide wirklich trägt. Als der Engel sagte in Bethlehem, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr in der Stadt Davids. Also ich verkündige euch große Freude. Jesus kommt in die Welt. Und was ist Jesus? Kein Problem, keine Traurigkeit. Er ist große Freude. Merkt man das deinem Leben an? Bricht sich das Bahn in deinem Herzen? Ich wünsche es dir so sehr. Ich wünsche es mir. Und dann kriegen wir wirklich eine tolle Ausrichtung. Und mit diesem Vers möchte ich schließen. Aus Psalm 34, Vers 6. Die auf ihn sehen werden, strahlen vor Freude. Das ist keine Spinnerei und keine Schwärmerei. Liebe Leute, wir brauchen solche Christen. Sie werden strahlen vor Freude und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Es geht auch um die Ausrichtung meines Lebens. Ob ich auf Jesus ausgerichtet bin oder auf mich selbst oder auf andere Dinge. Lass dich ausrichten auf Jesus und fasse ihn ganz neu vor Augen. Und du wirst widerspiegeln, was er ist und was er für dich tut. Und dein Gesicht wird strahlen. Freuet euch in dem Herrn alle Wege, sagt Paulus. Und noch einmal sage ich, freuet euch. Amen. Wir singen ein Lied als Überleitung auch zum Abendmahl. Und nach dem Lied verabschieden wir uns für alle, die per online zugeschaltet sind. Und wünschen euch einen schönen Sonntag.